Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Josephine Schulz. Schönen guten Abend. Der gewaltsame Sturm auf das Kapitol durch Trump-Anhänger wirkt weiter nach, in den USA natürlich, aber auch hierzulande. Donald Trump hat zwar dann doch noch die Gewalt verurteilt, aber trotzdem wächst der Druck auf ihn. Auch in den Reihen der Republikaner wenden sich jetzt viele von ihm ab. Dazu gleich mehr. Außerdem bereiten sich die Parteien in Deutschland auf das Wahljahr vor. Die CDU will Ende kommender Woche einen neuen Vorsitzenden wählen. Heute machen die Kandidaten digital nochmal Werbung für sich. Und die SPD-Bundestagsfraktion hat über ihre inhaltliche Aufstellung beraten. Starten wollen wir aber mit der Corona-Situation. Als Bund und Länder am Dienstag nach ihren Beratungen verkündet haben, dass der Lockdown erstmal bis Ende Januar verlängert wird, war das jetzt keine große Überraschung. Angesichts der weiter hohen Infektionszahlen und der Situation in den Krankenhäusern hatten das im Grunde alle so erwartet. Es wurden aber auch ein paar zusätzliche Verschärfungen verkündet, darunter ein 15 Kilometer Bewegungsradius für Menschen in Hotspot-Gebieten. Und da waren dann doch einige skeptische Stimmen zu hören. Die Umsetzung der Beschlüsse, die liegt ja jetzt bei den Ländern und die interpretieren das für sich tatsächlich relativ unterschiedlich. Gudula Geuter berichtet.
Schritt für Schritt treten in den Bundesländern die am Dienstag zwischen Bund und Ländern vereinbarten Maßnahmen in Kraft. In der Form, in der die jeweilige Landesregierung das will. Hamburg macht heute den Anfang. Was beim Sprecher der Bundesregierung Steffen Seibert klingt wie eine bloße Bestätigung von längst Beschlossenem, ist tatsächlich Mahnung und Kritik.
Wir haben jetzt, und das ist ganz wichtig, wirklich einschneidende Maßnahmen. Es ist ganz wichtig, dass wir die auch durchführen, dass wir jetzt nicht die maximal weite Auslegung der Beschlüsse vom letzten Dienstag in den einzelnen Bundesländern leben, sondern dass wir wirklich alles tun, um diese Maßnahmen wie beschlossen durchzuführen und deren Zweck auch zu erreichen, nämlich die Zahlen stark zu senken.
Grund für die Mahnung: Einige Bundesländer gehen eigene Wege in allen drei zentralen Punkten. Das gilt für die Kontaktbeschränkungen. Berlin, das Saarland und am Abend auch Rheinland-Pfalz wollen die an sich durchweg strengen Regeln in unterschiedlicher Weise für Kinder erleichtern. Noch größer sind die Unterschiede bei der Einschränkung des Bewegungsradius. Die Abmachung: Bei Inzidenzzahlen von über 200 Infizierten pro 100.000 Einwohnern dürfen sich Bewohner der betroffenen Gebiete nur aus triftigem Grund mehr als 15 Kilometer vom Wohnort entfernen. Vor allem Ausflüge sind kein solcher Grund. Berlin will die Regel vorerst nicht umsetzen. Andere Länder wie Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen überlegen noch. Und das, obwohl es in Nordrhein-Westfalen mit dem Kreis Höxter an sich schon einen Anwendungsfall gäbe. Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann allerdings zögert noch.
Hier wäre sehr daran gelegen, hier eine Lösung zu finden, dass das nicht einfach einen Automatismus gibt, sondern wenn man über 200 ist, dann ist das eines der Instrumente, die man hat.
Über 200 Neuinfektionen gibt es aber vor allem in Kreisen in drei Bundesländern: Sachsen, Bayern und Thüringen. Dort aber sieht man die Vorgabe als bloße Empfehlung. Gegen den Rat von Ministerpräsident Bodo Ramelow, wie er im MDR betonte.
Es ist mir nicht gelungen, dem gesamten Kabinett und allen drei Koalitionspartnern deutlich zu machen, dass es hier nicht um politisches Gewinnen geht, sondern es geht tatsächlich darum, dass wir insgesamt für das Land stehen müssen und in dem Land deutlich machen müssen, ein weiterer Anstieg ist von dem Gesundheitssystem nicht auszuhalten.
Und das bedeutet für ihn nicht nur ein Festhalten an den Beschlüssen der Ministerpräsidenten, sondern auch eine Verschärfung der Maßnahmen.
Wir müssen insgesamt auch die allgemeine Wirtschaft anhalten. Ich sehe derzeit keine Alternative.
Da hat Ramelow theoretisch den Berliner regierenden Bürgermeister Michael Müller auf seiner Seite, der freilich gleichzeitig die Schulen teilweise wieder öffnen will. Das stößt auch in der Stadt Berlin auf Kritik. In Baden-Württemberg gibt es Öffnungsüberlegungen für Mitte des Monats, abhängig von der Infektionslage, wie es heißt. Gleichzeitig mit der Diskussion um die Maßnahmen geht das Impfen weiter mit neuen Lieferungen des Impfstoffs von BioNTech und Pfizer. Von dem gibt es weitere gute Nachrichten. Es gibt Anzeichen dafür, dass der derzeit in Deutschland verimpfte Stoff auch gegen zwei neue Corona-Varianten wirkt, die zuerst in Großbritannien und Südafrika aufgetreten sind. So lauten die ersten Analysen von Pfizer selbst in einer Studie mit Wissenschaftlern der Universität Texas, die allerdings bislang weder in der Fachliteratur veröffentlicht noch unabhängig geprüft wurde. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sieht noch weitere Gründe, warum er von einem guten Tag im Kampf gegen die Pandemie spricht. Der Impfstoff könnte mehr Menschen zur Verfügung stehen. Statt 5 dürfen nun 6 Dosen aus einer Ampulle entnommen werden, geeignetes Gerät vorausgesetzt. Ab dem kommenden Dienstag sollen erste Lieferungen des zweiten zugelassenen Impfstoffs von Moderna in den Bundesländern eintreffen.
Gudula Geuter auch zu den Impfplänen in Deutschland. Die EU hat mit zahlreichen Impfstoffherstellern Lieferverträge abgeschlossen, schon bevor der erste Impfstoff zugelassen wurde. Das heißt, damals wusste man auch noch nicht, welcher Impfstoff als erstes bereitstehen würde. Jetzt in den vergangenen Tagen und Wochen gab es viel Kritik. Es hieß, die EU habe teilweise auf die falschen Hersteller gesetzt und habe generell zu wenig Impfstoff bestellt. Heute hat dann Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärt, dass die EU bei BioNTech/Pfizer noch mal zusätzlich 300 Millionen Dosen geordert hat. Peter Kapern berichtet.
Die EU-Kommission versucht, der teils massiven Kritik an ihrer Impfstoffbeschaffung gute Nachrichten entgegenzusetzen. Am Vormittag ließ Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wissen, dass gerade ein Vertrag über den Ankauf von zusätzlichen 300 Millionen Dosen des Impfstoffs von BioNTech/Pfizer unterzeichnet worden sei. Schon im Herbst vergangenen Jahres waren 300 Millionen Dosen davon gekauft worden. Somit habe die Kommission die Zahl der verfügbaren Dosen jetzt verdoppelt, so Ursula von der Leyen.
This will allow us to double the amount of doses of BioNTech/Pfizer. And I'm particularly pleased that 75 million of this order will already be available as of quarter two onwards.
75 Millionen der zusätzlichen 300 Millionen Impfstoffdosen seien bereits vom zweiten Quartal an verfügbar. Die massive Aufstockung des bestehenden Liefervertrags sei möglich geworden, weil BioNTech seine Produktionskapazitäten ausweiten könne. In einigen Wochen soll ein neues Werk in Marburg den Betrieb aufnehmen. Ermöglicht habe das auch die Europäische Union, indem sie bereits im vergangenen Jahr in den Ausbau von Produktionsstätten investiert habe. BioNTech habe zum Beispiel einen Kredit der Europäischen Investitionsbank erhalten. Die Kommissionspräsidentin nahm zum ersten Mal zur massiven Kritik Stellung, die an der Impfstoffbeschaffung ihrer Behörde vor allem in einigen deutschen Medien geäußert wird. Im vergangenen Juni hatten die Mitgliedstaaten beschlossen, Impfstoffe gemeinsam anzukaufen, um sich nicht gegenseitig Konkurrenz bei den Verhandlungen mit den Herstellern zu machen. Die Kommission habe die Verhandlungen geführt, die Entscheidungen habe sie aber nicht allein getroffen, so Ursula von der Leyen heute.
Die Europäische Union hat absolut den richtigen Weg eingeschlagen und wir sollten nicht vergessen, wir haben das immer mit 27 Mitgliedstaaten gemeinsam gemacht. Jeder Schritt ist gemeinsam abgestimmt gewesen und ich bin tief überzeugt, dass es der richtige Weg ist.
Kritik gibt es aber nicht nur an der EU-Kommission, sondern europaweit auch an der Bundesregierung, weil Deutschland sich nach Angaben von Gesundheitsminister Spahn bereits im vergangenen September 30 Millionen zusätzliche Impfstoffdosen von BioNTech/Pfizer gesichert hat, durch nationale Zukäufe, wie Spahn wörtlich sagte. Das wird insbesondere in Südeuropa kritisiert, in Italien, aber auch in Portugal, das derzeit die Ratspräsidentschaft innehat. Neben Absprachen dürften das gemeinsame Vorgehen nicht unterminieren, kritisierte die portugiesische Gesundheitsministerin Marta Temido heute. Und auch Kommissionspräsidentin von der Leyen rief noch einmal die Rechtslage in Erinnerung.
As 27 we do this together and no member state on this legal binding basis is allowed to negotiate in parallel or to have a contract in parallel.
Wir machen das zusammen zu 27, so von der Leyen. Und wegen dieser rechtsverbindlichen Absprache dürfe kein Land parallele Verhandlungen führen oder parallel Verträge abschließen. Genauere Auskünfte über den nationalen Zukauf des Bundesgesundheitsministers lieferte die Kommissionspräsidentin allerdings nicht. In Kommissionskreisen wird allerdings darauf verwiesen, dass die 30 Millionen zusätzlichen Impfdosen an Deutschland erst dann ausgeliefert werden könnten, wenn die Europäische Union ihre 600 Millionen gemeinsam beschafften Dosen erhalten habe. Das hieße dann, der nationale Zukauf kommt möglicherweise erst dann, wenn ihn in Deutschland niemand mehr benötigt.
Der Beitrag von Peter Kapern. Außerdem hat die Europäische Arzneimittelagentur heute zugelassen, dass nun aus einem Fläschchen BioNTech-Impfstoff mehr Dosen verimpft werden können, nämlich 6 statt bisher 5. Nach der gewaltsamen Erstürmung des Kapitols durch Trump-Anhänger gehen in den USA die Debatten weiter, wie es dazu kommen konnte und welche Konsequenzen jetzt daraus zu ziehen sind. Viele Politiker, darunter auch immer mehr Republikaner, geben Trump die Schuld, sagen, er habe die Menschen aufgewiegelt und fordern, dass er jetzt kurz vor der Amtsübergabe an Joe Biden noch aus dem Amt entfernt werden soll. Trump selbst hat dann einen anderen Ton angeschlagen, hat die Gewalt doch noch verurteilt. Vor einer Stunde hat er allerdings auch gesagt, dass er nicht zur Amtseinführung von Joe Biden kommen will. Doris Simon, unsere USA-Korrespondentin, ist jetzt zugeschaltet. Frau Simon, wie genau ist Trumps Haltung zu bewerten? Also setzt er jetzt auf Versöhnung oder doch nicht?
Naja, Frau Schulz, er hatte dieses Video ja vor rund 16 Stunden veröffentlicht. Ich glaube, selbst das Veröffentlichen hat er nicht selber übernommen, denn nichts an diesem Video war Trump an dieser Botschaft. Ich glaube, er hatte einen kurzen Moment, wo er begriffen hat, nach massiver Bearbeitung durch seine Familie, durch seine Berater, seinen Rechtsbeistand, in welche gefährliche Situation er sich begeben hat und hat unter diesem Druck dann den vorformulierten Text vorgelesen. Sie haben ihn ja gerade zitiert, wo er zum Beispiel seine Anhänger verurteilt hatte, den Angriff verurteilt hatte, Chaos und Zerstörung genannt hatte und eine friedliche, nahtlose Amtsübergabe versprochen hatte. Ja, und dann eben folgte kurz darauf ein weiterer Tweet. Da war er wieder ganz der Alte. Er sprach von Patrioten bei seinen Anhängern. In Großbuchstaben hat er getweetet, dass seine Unterstützer auf lange Zeit gigantische Stimme hätten und dass sie nicht respektlos oder unfair behandelt werden sollten. Für mich, ganz im Ernst, klang das wie: Leute, das vorhin musste ich so machen, aber ich habe es nicht so gemeint. Ihr seid immer noch die Größten. Also ich glaube nicht, dass Donald Trump das ernst meint, was in der Videobotschaft zu hören war. Und die Reaktion, dass er nicht an der Inauguration teilnehmen wird am 20. Januar, das passt einfach auch zu ihm. Er wäre dann übrigens erst der 5. Präsident in der gesamten Geschichte der Vereinigten Staaten und der erste seit 150 Jahren, der das nicht hinkriegt mit seinem Nachfolger.
Wir hören jetzt immer mehr Republikaner stellen sich auch gegen ihn. Es gibt Rücktritte in seinem Lager. Was bedeutet das für ihn und für die Republikaner?
Ja, es ist eine richtig schwierige Zeit für die Republikaner, die sehr lange andauern wird. Da gehört jetzt nicht viel dazu, das vorherzusagen. Diese Partei hat sich so eng an Donald Trump gebunden, dass sie jetzt eben den Fallout hat, die Probleme davon, was Donald Trump nicht nur am Mittwoch getan hat, sondern 4 Jahre getan hat. Und jetzt ist es irgendwie wie ein Wasserfall. Es hört nicht mehr auf. Es wird auch dem Letzten klar, dass das nicht erst am Mittwoch alles angefangen hat, sondern eine klare Linie bis dahin war. Praktisch bedeutet das, die meisten versuchen sich jetzt irgendwie noch so hinzustellen. Sie kritisieren Donald Trump in zunehmenden Zahlen, auch Leute, die bis zuletzt eben sehr loyal waren zum Präsidenten. Es gibt natürlich, das muss man mal sagen, diejenigen, die immer aufrecht waren, wie Mitt Romney oder im Senat die Senatorin Susan Collins, Lisa Murkowski. Das sind Leute, die haben Joe Biden auch sehr früh zum Sieg gratuliert. Dazu gehört auch Pat Toomey, der Senator aus Pennsylvania, oder ein anderer, Ben Sasse, der heute gesagt hat, er wird sich genau anschauen, wenn die Demokraten ein Impeachment-Verfahren lostreten, was ihre Argumente sind, denn er ist der Meinung, dass Donald Trump seinen Amtseid verletzt hat. Das hat übrigens auch der letzte Justizminister Bill Barr so gesagt. Also es ist wahnsinnig viel Bewegung drin in den Republikanern. Es kann gut sein, dass sich da eine Spaltung abzeichnet, denn zugleich ist heute in Amelia Island, einer Insel in Florida, der Republikanervorstand, der zusammengekommen ist, hat die bisherige Parteivorsitzende Ronna McDaniel bestätigt, eine enge Trump-Vertraute, von ihm protegiert, ohne jeden Gegenkandidaten. Das heißt, da ist wirklich noch sehr viel drin. Und wir dürfen nicht vergessen, über 100 Abgeordnete und Senatoren haben noch am Donnerstag, Freitag früh, unter den Eindrücken des gewaltsamen Sturms des Mobs auf das Kapitol dafür gestimmt, den Wahlsieg von Joe Biden nicht anzuerkennen.
Sie haben es gerade schon mal kurz angesprochen. Es wird darüber debattiert, ob man Trump jetzt noch irgendwie aus dem Amt entfernen kann. Was glauben Sie, hat das eine Chance oder wie wird es jetzt weitergehen bis zur Amtsübergabe an Joe Biden?
Es sind ja 2 Verfahren möglich. Einmal ist es das Amtsenthebungsverfahren nach dem 25. Zusatzartikel der Verfassung. Dafür bräuchte es aber den Vizepräsidenten. Der müsste dann sozusagen Trumps Job übernehmen und dazu bereit sein. Und man hört, dass das wohl nicht der Fall ist und es bräuchte auch mehr als die Hälfte des Kabinetts. Auch da hat es zwar Gespräche gegeben, dem ist so, aber es ist nicht bekannt, ob es da eine Mehrheit gibt. Das andere, und das können, wie gesagt, die Demokraten selber veranlassen, das ist ein Impeachment-Verfahren. Die Demokraten haben die Mehrheit im Abgeordnetenhaus. Die wollen bis nächste Woche die Anklagepunkte vorlegen, wenn nicht das andere Verfahren greift. Und diesmal könnte es so sein, dass eben auch Republikaner im Senat am Ende dafür stimmen. Und das hieße, dass Donald Trump 2024 nicht mehr antreten kann.
Doris Simon aus den USA. Und die Entwicklungen dort beschäftigen natürlich auch weiter die deutsche Politik. Klaus Remme aus unserem Hauptstadtstudio hat heute über den Tag die Reaktionen zusammengestellt.
War es das? Fragen sich nicht nur viele in den USA, sondern auch auf dieser Seite des Atlantiks. Wolfgang Ischinger, Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz und einst deutscher Botschafter in Washington, mahnt zur Wachsamkeit. Ischinger äußerte sich gestern Abend im Deutschlandfunk und heute Morgen in der ARD.
Ich halte den Atem an. Ob zwischen jetzt und dem 20. Januar tatsächlich alles ruhig verläuft, so ganz sicher bin ich da nicht. Diese 70 Millionen und die Speerspitze von den 70 Millionen, die sind immer noch da und die sind zum Teil immer noch aufgeregt.
Die Auswirkungen der Gewalt in Washington lassen sich nicht auf die Vereinigten Staaten begrenzen, zeigte sich Bundesaußenminister Heiko Maas gestern Abend in der ARD überzeugt.
Wenn man die Reaktionen in Teheran, in Peking, in Moskau oder in Minsk gesehen hat, das schmerzt mich eigentlich am meisten. Daraus kann man ablesen, dass die daraus ein Narrativ entwickeln, dass diese Demokratien so nicht funktionieren.
Sein Amtsvorgänger Sigmar Gabriel ist heute Vorsitzender der Atlantikbrücke, einem Verein, der sich den deutsch-amerikanischen Beziehungen widmet. Gabriel sieht nun vor allem die US-Republikaner in der Pflicht. Joe Biden allein könne keine Brücken bauen. Mit Blick auf Trump sagte Gabriel heute Morgen ebenfalls hier im Deutschlandfunk.
Wenn Versöhnung gelingen soll, müssen sich große Teile der Republikanischen Partei dauerhaft von ihm abwenden, aber auch von der Strategie, Wähler so zu radikalisieren, dass es nicht mehr einen Wettbewerb zwischen zwei Parteien gibt, sondern das war ja hier der Fall, dass Feinde antreten. Wenn das nicht aufhört, dann wüsste ich nicht, wie es Biden alleine schaffen soll.
Vergleiche zwischen der Gewalt in Washington und Protesten in Berlin sorgen nach wie vor für kontroverse Diskussionen. Der Bundesaußenminister sieht bei allen Unterschieden Parallelen im Grundmuster.
Die Grundmelodie ist überall die gleiche. Es werden Menschen polarisiert, um sie zu mobilisieren. Es wird mit Hass und Hetze gearbeitet. Und das, was wir gestern in Washington gesehen haben, das kann das Ergebnis von Hass und Hetze sein. Und ich hoffe, dass das vielen eine Lehre ist.
Soweit Heiko Maas. Schon gestern hatte die AfD einen Bezug zu den Bildern vor dem Reichstagsgebäude kritisiert und den Vorwurf eines Missbrauchs für parteipolitische Zwecke erhoben. AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen wurde heute Morgen in diesem Programm mit der Einschleusung von Demonstranten durch AfD-Abgeordnete in den Bundestag konfrontiert.
Das sind doch völlig unterschiedliche Vorgänge. Gucken Sie sich doch mal an, was da in Washington geschehen ist. Hier sind einige wenige Menschen eingeschleust worden als Besucher, die ein paar Bundestagsabgeordnete in der Tat in unflätiger und flegelhafter Weise angegangen sind. Das können Sie nicht mit den Vorgängen jetzt vergleichen, die wir aktuell in Washington erleben.
Was tun, um eine Polarisierung, wie sie seit Jahren in den Vereinigten Staaten zu beobachten ist, hier in Deutschland zu verhindern? Auf diese Frage sagte Friedrich Merz, Kandidat für den CDU-Vorsitz, am Vormittag gegenüber Welt TV.
Dieses Prinzip der asymmetrischen Demobilisierung der politischen Mitte, das wir ja, ich selbst auch, mit Erfolg erprobt haben in den letzten 2 Jahrzehnten, hat dazu geführt, dass wir eine symmetrische Mobilisierung der Ränder erlebt haben. Ich möchte, dass wir die Unterschiede zwischen den politischen Parteien und Konzepten in der politischen Mitte miteinander diskutieren, um auf diese Art und Weise den Rändern den Wind ein wenig aus den Segeln zu nehmen.
Ob er sich in neuen Ämtern um diese Aufgabe kümmern kann, wird sich in Kürze herausstellen.
Ende kommender Woche startet der CDU-Parteitag. Da soll der neue Parteivorsitzende gewählt werden. Bisher sind die Anwärter Friedrich Merz, Armin Laschet und Norbert Röttgen. Der Parteitag findet komplett digital statt und auch die Mobilisierung für sich müssen die drei Kandidaten komplett ins Digitale verlagern. Also Auftritte vor vollen Hallen sind nicht möglich. Heute Abend werden sich die drei wieder in einem digitalen Format den Fragen der Mitglieder stellen. Und dann gibt es noch Medienberichte, wonach sich Jens Spahn nun doch als eigener Kandidat in Stellung bringen will. Stefan Detjen ist in unserem Hauptstadtstudio der CDU-Experte. Herr Detjen, diese Medienberichte über Jens Spahn, was ist davon zu halten?
Naja, ich nehme das so wahr, und das erstaunt mich dann auch nicht, dass sich das bezieht auf Gespräche, auf Telefonate, die in den vergangenen Tagen und Wochen, in der Zeit des Jahreswechsels zwischen den Feiertagen und in den ersten Tagen des neuen Jahres geführt worden sind. Das war klar, darüber haben auch wir hier berichtet am Jahresende, dass sich da eine Stimmung in der Partei entladen wird, die zum einen ausdrückt eine Unzufriedenheit in Teilen der Partei mit dem Kandidatenfeld, so wie man es hat, mit den dreien, Laschet, Röttgen, Merz, und es gibt viele in der CDU, die in keinem den idealen, wirklichen Hoffnungsträger sehen, der die Partei dann auch erfolgreich in die nächste Bundestagswahl führen wird. Zum anderen war verbreitet die Sorge, dass sich die Partei in der Entscheidung zwischen diesen dreien noch einmal spalten, aufreiben würde, dass diese Entscheidung, wenn sie möglicherweise vor allen Dingen knapp ausfällt, keinen Frieden in die Partei bringt. Und daraus erwuchs dann die Sorge sozusagen nach einem weißen Dritten, nach einem weißen Ritter, nach dem Vierten, der dann auftreten könnte, um die Partei aus diesem Dilemma der Wahlentscheidung, die ihr jetzt bevorsteht, zu erlösen. Und da haben sich viele Hoffnungen auf Jens Spahn gerichtet, der viel Vertrauen in der Partei genießt, der bei seiner ersten Kandidatur 2018 sich viel Respekt erworben hat und jetzt ja auch als Gesundheitsminister zu einem ausgesprochen populären Politiker in Deutschland aufgestiegen ist. Es hat diese Versuche gewiss gegeben, aber ich gehe im Moment davon aus, sie sind, führen nicht dazu, dass Spahn jetzt antritt. Die Partei wird sich zwischen den dreien, zwischen Laschet, Röttgen und Merz entscheiden müssen.
Und wenn wir auf diese drei gucken, wie stehen da die Chancen? Wen sehen Sie da persönlich vorne?
Ja, das ist das Interessante. So viele Gespräche ich da in den letzten Tagen und Wochen geführt habe, ich finde eigentlich kaum jemanden, der sich da wirklich überzeugend auf einen festlegt. Das Rennen ist sehr, sehr offen. Wenn man mit Kennern der Partei aus den Kreisen der Delegierten, je höher man da steigt, spricht, dann hört man meistens doch am ehesten die Einschätzung, ja, es wird sich dann doch noch einmal Armin Laschet durchsetzen. Das entspricht der Logik von Parteien, auch der CDU, so wie wir sie kennen, ja auch mit Blick auf die Zusammensetzung der Delegierten, die der mittleren und oberen Funktionsebene im Wesentlichen entsprechen, kurz gesagt Profis sind, die auch nochmal anders kalkulieren als die breite Anhängerschaft oder breite Mitgliedschaft der Partei, die sich in Umfragen ja immer mehrheitlich für Friedrich Merz ausgesprochen hat. Das entspräche sozusagen einer traditionellen Logik, aber wir wissen, Politik in diesen Zeiten funktioniert anders und wir sind in diesen Zeiten vor keinen politischen Überraschungen gefeit. Wir haben es gelernt, in den letzten Jahren in der Politik ist fast alles möglich. Und insofern halte ich auch bei diesem Parteitag eigentlich alles für möglich.
Ganz kurz noch zum Schluss. Heute Abend wird es noch mal einen Videoauftritt der drei geben. Kann man sich da Spannung von erwarten?
Naja, das wird nochmal ein wahrscheinlich, wie auch die erste Begegnung der Dreien in diesem öffentlichen Videokonferenzformat, eine freundliche Begegnung sein. Man wird besonders über umweltpolitische und klimapolitische Themen reden. Da wird es vielleicht die eine oder andere unterschiedliche Akzentuierung in der Sache geben. Aber man darf auch nicht vergessen, dieses Format des öffentlichen Auftritts der drei Bewerber, das ist nur die Oberfläche, was eigentlich, und das ist das Entscheidende, hinter den Kulissen stattfindet, sind viele, viele, viele Telefonate, Videokonferenzen auf allen Ebenen, in der nächsten Woche dann auch Vortreffen der Delegierten der Landesverbände, die sich dann besprechen werden. Da wird es Versuche geben, nochmal abzustimmen, Anhängerschaften für ihre Kandidaten zu mobilisieren, um dann in dieses offene Rennen am nächsten Samstag zu gehen.
Soweit Stefan Detjen, vielen Dank dafür. Die SPD hat der CDU zumindest eines voraus, dass mit Olaf Scholz ihr Kanzlerkandidat schon feststeht. In vielen anderen Fragen, auch mit Blick auf die inhaltliche Ausrichtung, scheint die SPD vor den Landtagswahlen und vor der Bundestagswahl allerdings noch ein bisschen auf der Suche. Heute ging die Jahresauftaktklausur der Bundestagsfraktion zu Ende. Und was dort besprochen wurde, weiß Frank Capellan.
Der Kanzlerkandidat ist mit sich selbst im Reinen, dass es von der Union als unfreundlicher Akt empfunden wird, wenn der Vizekanzler den Gesundheitsminister an den Pranger stellt. Denn so war der öffentlich gemachte Fragenkatalog an Jens Spahn zur Impfstoffbeschaffung wahrgenommen worden. Das will Olaf Scholz nicht gelten lassen.
Pandemie setzt Vertrauen voraus der Bürgerinnen und Bürger in das Handeln derjenigen, die regieren. Und deshalb gibt es keine Fragen, die nicht gestellt werden dürfen, und es gibt keine Fragen, die nicht beantwortet werden müssen.
So sieht das auch der Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich, will die Offensive gegen Spahn nicht als Wahlkampfmanöver verstanden wissen. Im Gegenteil, im Rahmen der Fraktionsklausur sei mit Genugtuung festgestellt worden, dass Kanzlerin und Gesundheitsminister bereit sein, aus Fehlern zu lernen und die Impfungen zu beschleunigen.
Wir haben am Wochenende nochmal sehr klar und sehr deutlich gemacht, dass wir letztlich auch mehr erwarten. Deswegen hat offensichtlich ja auch die Bundeskanzlerin die Konsequenzen gezogen und das nicht mehr allein dem Gesundheitsminister Spahn überlassen.
Treibende Kraft am Vorstoß gegen den eigenen Koalitionspartner waren die SPD-geführten Bundesländer. Malu Dreyer aus Rheinland-Pfalz etwa, die heute den Bundestagsabgeordneten Rede und Antwort stand. Sie wollte es ähnlich wie Manuela Schwesig aus Mecklenburg-Vorpommern nicht auf sich sitzen lassen, dass ihnen der Bund vorhielt, bei der Vorbereitung der Impfungen und der Terminvergabe zu schludern. Parteichef Norbert Walter-Borjans lässt erkennen, er hat nichts gegen ein selbstbewusstes Auftreten gegenüber der Union. Infratest DIMAP sieht die SPD weiter im Umfragetief von nur 14%. Da müssen wir raus, fordert Walter-Borjans.
Das wird nicht gehen, indem die SPD der beruhigende, der stabilisierende Juniorpartner ist, sondern das erfordert eine führende Kraft SPD und das erfordert einen sozialdemokratischen Bundeskanzler.
Dass der das werden will, derzeit noch als Finanzminister und Vizekanzler auch bei der Impfstoffbeschaffung in der Verantwortung steht, macht die Sache nicht einfacher. Trotzdem erklärt Olaf Scholz klipp und klar:
Wir spielen auf Sieg. Es geht darum, diese Wahl zu gewinnen.
Parteichefin Saskia Esken versuchte schließlich mit einem anderen, gerade sehr populären Thema, der Digitalisierung der Schulen.
Weil wir sehen mussten, dass der Digitalpakt nicht so umgesetzt wird, wie wir es uns vorstellen und dass auch die inhaltliche Weiterentwicklung nicht so gedeiht, wie man sich das wünschen würde. Die Bundesbildungsministerin muss an der Stelle auch noch nachlegen und da bleiben wir dran.
Andererseits senden die Sozialdemokraten im Bildungsbereich gerade heute widersprüchliche Signale aus. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller, derzeit Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz, fordert einerseits ein weiteres Verlagern der Arbeit ins Homeoffice, wirft den Unternehmen vor, nicht alle Möglichkeiten zu nutzen und will in der Hauptstadt andererseits die Schulen in der kommenden Woche teilweise wieder öffnen. Rolf Mützenich, den Leiter der Fraktionsklausur, bringt das in Erklärungsnot.
Es gibt aber auch Erwartungshaltung von Bürgerinnen und Bürgern, gerade in den Bundesländern, wo sich möglicherweise aufgrund geringerer Inzidenzzahlen auch vielleicht größere Freiheiten zeigen können.
In Berlin liegt der Inzidenzwert derzeit bei 140 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohnern. Und die Angst vor dem mutierten Virus, die Sorge vor weiter steigenden Zahlen ist in vielen Äußerungen deutlich herauszuhören.
Der Beitrag von Frank Kapellan. Und wir bleiben noch bei der SPD. Dort haben die Jusos heute Jessica Rosenthal zu ihrer neuen Vorsitzenden und damit zur Nachfolgerin von Kevin Kühnert gewählt. Und Pia Behmer stellt sie uns vor.
Nach Verkündung des Wahlergebnisses blickt Jessica Rosenthal zunächst in die USA. Die Erstürmung des Kapitols war erschütternd und ein demokratischer Weckruf, meint die neue Juso-Vorsitzende. Man müsse allerdings auch vor die eigene Haustür schauen. Die 28-Jährige fordert dazu auf, sich Rechtsextremismus und Populismus entschieden entgegenzustellen.
Kein Fußbrett dem Faschismus, kein Fußbrett der AfD. Das gilt nur, wenn man sich dem rechten Mob und der faschistischen Entgrenzung an jeder Stelle entschlossen entgegenstellt, man nicht einen Millimeter zurückweicht.
Rosenthal war bisher Juso-Chefin in Nordrhein-Westfalen und von 2017 bis 2018 stellvertretende Bundesvorsitzende. Im Herbst will sie für den Bundestag kandidieren. Eine neue große Koalition lehnt sie ab und macht auch heute ihre Position zur CDU deutlich.
Nach 4 Jahren Trump war Friedrich Merz noch am Wahlabend bereit, sich mit dem Satz zitieren zu lassen: Mit ihm käme ich schon klar. Die CDU arbeitet in kommunalen Parlamenten nachweislich mit der AfD zusammen. Immer wieder flammt in einigen Landesverbänden die Frage der Zusammenarbeit auf. Bei fast jeder Demonstration gegen rechts bleibt der Platz der CDU leer.
Die Union gehört in die Opposition, fordert Rosenthal. Inhaltlich steht sie für einen kostenlosen Nahverkehr und eine Ausbildungsgarantie für SchulabgängerInnen. Den Mindestlohn will Rosenthal auf 13 Euro pro Stunde für Menschen im Niedriglohnsektor erhöhen. Wenn man Schulen wieder öffnen wolle, müsse man die Lerngruppen verkleinern, erklärt Rosenthal, die als Lehrerin in einer Schule in Bonn arbeitet. Für SchülerInnen soll es FFP2-Masken und morgendliche Schnelltests geben. Die Corona-Krise zeige beispielhaft, dass junge Menschen mit ihren Perspektiven in der Politik völlig unterrepräsentiert seien. Mit rund 78% der delegierten Stimmen tritt Jessica Rosenthal die Nachfolge von Kevin Kühnert an. Kühnert, Nachwuchshoffnung der Bundespartei, will sich nun ganz auf den stellvertretenden SPD-Vorsitz konzentrieren. Auch er tritt bei der Bundestagswahl als Kandidat an.
Mit diesem Beitrag von Pia Behme gehen die Informationen am Abend zu Ende. Noch der Hinweis auf unsere Kommentare um 19.09 Uhr zur SPD-Fraktionsklausur und zur Frage, ob es strengere Corona-Regeln für Betriebe braucht. Ich bin Josephine Schulz, sage danke fürs Zuhören und ein schönes Wochenende.